Hallo. So, nächste Folge lass mal klubben und heute haben wir keinen Profisportler, keine Profisportlerin dabei, zumindest nicht mehr aktuell, sondern wir haben einen Mann, der hinter den Kulissen ganz, ganz viel im deutschen und europäischen und weltweiten Spitzensport eigentlich macht. Lars Lienhardt ist da und Lars Lienhardt, Lars, du wirst so ein bisschen also meine Lieblingsbezeichnung für dich war der Pferdeflüsterer von Profisportlern, wirst du
Oh
genannt.
je. Ja, der schöne Fokusartikel.
Genau.
Ja, erstmal schön, dass ich hier bin. Aber ja, ich bin so eine Art Personal Trainer im Spitzensport. Ne? Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ja, schwer zu beschreiben. Pferdeflüsterer ist natürlich
Liest sich auf jeden Fall erstmal gut und man kann
toll.
irgendwie was mit anfangen, weil das ist irgendwie
Ja,
sowas.
ja.
Also, aber ganz, also dein Steckenpferd, lustiger Wortwitz, ist das Neuroathletiktraining.
Ja.
Und darüber würden wir ganz gerne heute so ein bisschen sprechen, was das für eine Trainingsmethode ist, warum das was ist, was dich so gecatcht hat irgendwie. Und um das vielleicht mal den Leuten verständlich zu machen, kannst du vielleicht mal erklären, was Neuroathletiktraining nach deinem Verständnis ist? Und vielleicht kriegst du es so hin, dass man dafür nicht einen Master in Sportwissenschaften braucht.
Ich gebe mir Mühe, aber letztendlich geht es um Athletiktraining. Ne? Neuroathletik ist tatsächlich eine Wortschöpfung, die ist eine kleine Angebergeschichte, aber als ich es damals dem DFB, der DFB-Mannschaft vorstellen sollte, musste ich ein Wort mit einem Wort beschreiben, was ich eigentlich tue. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich richtig drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich? Ja, weil Neurotraining war schon behangen und ich beschäftige mich quasi mit den Informationen, die das Gehirn braucht, um eine Bewegungsaufgabe zu lösen. Eine Vorhand, ein Start, ein Schuss. Ja, also welche Informationen braucht das Gehirn, um eine Aufgabe gut umzusetzen? Und das klassische Athletiktraining bezieht sich ja auf die körperlichen Eigenschaften. Ja, wir wissen zum Beispiel bei einem Rechtsverteidiger, wie viel Sprints der hat, wie viel Richtungswechsel er hat, wie oft er Ballkontakt hat, wie viel Zweikämpfe. Wir kennen die Ausdauerwerte, die Laufleistung, die Geschwindigkeiten. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Kernmerkmale, um ihn athletisch auf die Wettkampfsituation vorzubereiten. Das ist das klassische Athletiktraining. Aber jede Aufgabe, jede Position und jede Bewegung hat ja auch noch bewegungssteuernde Aspekte. Ja, also nicht, was muss der Muskel können, sondern was müssen die bewegungssteuernden Komponenten können? Was muss das Auge können, um einen Ball anzunehmen oder ihn genau zu passen? Ja, wie muss das Gehirn den Körper stabilisieren? Was muss das Gleichgewicht machen? Etc. etc. Und da es um Anforderungen auf eine Situation geht, habe ich anstatt Athletiktraining Neuroathletiktraining. So ist das damals zustande gekommen. Es war eigentlich eine Tätigkeitsbeschreibung, aber mittlerweile ist das so synonym für neurobasiertes Training, also wie quasi über das Gehirn der Muskel angesteuert wird, also über Software.
Ja, also ist so eine Art Marke eigentlich geworden, aber und klingt ja auch sexy, muss man ja sagen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, so
Ziemlich
also
geil, ja.
Neuroathletik trinkt, das schon so, wo man denkt, so, ja, Mann, das klingt geil, so, das können wir machen.
Ja, das war in der Wanne. Ich war auch sehr zufrieden, als es mir eingefallen ist.
Also man muss sich auch ruhig mal selber auf die Schulter klopfen, wenn man eine gute Idee hat. Das ist ja einfach so. Genau. Genau, das ist gerade schon so ein bisschen gesagt. Also, ne, wie gesagt, so Athletiktraining, so, ne, weiß ich, Kraft ist ein körperliches Attribut, Schnelligkeit ist ein körperliches Attribut und du hast einfach so ein bisschen den Fokus quasi auf das Gehirn quasi gelenkt. Also was
Genau,
muss
ja
im
genau.
Gehirn
Also
passieren?
wie, ja genau, wie erzeugt das Gehirn Spannung im Muskel? Ja, und der Muskel führt ja aus. Ja, und ne, quasi der ist angeschlossen, wenn man es ganz einfach guckt. Ja, der ist angeschlossen und führt aus. Und ich arbeite quasi im Hintergrund, was sind das für neuronale Prozesse, bevor ein Muskel kontrahiert? Und wie kann ich das optimieren? Ja, Software. Ich glaube, wenn wir es einfach runterbrechen, ist das so ein bisschen die Softwarearbeit.
Bisschen Softwareentwicklung. Passt sich ganz gut. Mein Anschlusstermin ist nämlich mit unseren Softwareentwicklungen für eine neue Software hier im Verein. Gut, aber im Prinzip wurstelst du so ein bisschen an der Hirnsoftware rum. Wie machst du das? Also das ist ja so ein bisschen aufgebaut. Du machst ja erstmal ein paar Tests, ne? Bewegungen, Wahrnehmungstests, um da mal zu schauen, was ist bei dem Sportler, der Sportlerin, gibt es da schon irgendwie ein Defizit? Und dann schaust du,
Ganz
okay,
genau.
wie kann ich das individuell bei dieser Person anpassen. Und da war jetzt so ein bisschen die Frage, um das vielleicht mal so ein bisschen greifbarer zu machen, hast du so ein, zwei Standardtests, die du mit Leuten machst und siehst denn so an bestimmten Bewegungsmustern, okay, das und das könnte es sein?
So ähnlich läuft es, wie du es beschrieben hast. Also ich arbeite ja mit diesem bewegungssteuernden System, also die Information, die das Gehirn braucht aus der Umwelt. Da ist das wichtigste System sicherlich Akustik und Auge vor allem. Ja? Da gibt es standardisierte Tests, zum Beispiel Gleichgewichtstest. Es gibt verschiedene visuelle Fähigkeiten, die ich überprüfe. Ja? Und die werden aber immer in Bezug auf das Problem genommen. Das heißt, ich will zum Beispiel eine Vorhand rechts schlagen. Ja? Das heißt, was müssen die Augen können, um den Ball zu verfolgen? Ja? Das nennt man Pursuits und das kann man wirklich testen. Ja? Genauso wie man die verschiedenen Gleichgewichtsreflexe testen kann und über die Aufgaben, die das Gleichgewicht hat, Rückschlüsse auf die Funktion zu ziehen. Ja? Und je nachdem, was ich finde, versuchen wir dann die Zugänge zu machen. Also es sind dann Gleichgewichtsübungen, es sind dann Augenübungen, es sind dann spezifische Sachen über Gelenkstellungen. Ja, aber letztendlich sind das ganz normale Bewegungstests. Nur, dass ich diesmal nicht den Arm- und Beinbewegung beobachte, sondern Augenbewegung und Kopfbewegung. Ja, weil hier sitzt das Gleichgewicht, hier ist das visuelle System, aber letztendlich mache ich eine Funktionskontrolle dieser bewegungssteuernden Systeme. Also, es sind wirklich mehr oder weniger standardisierte Tests.
Okay, genau. Und da auf Grundlage dessen, was du denn da erkennst, wird dann halt ein individuelles Training mit angesetzt. Ich weiß nicht, hast du mal irgendwie eine Anekdote? Also ich weiß nicht, du warst ja auch bei dem Weltmeistertitel 2014, warst ja auch im Trainerteam beim DFB. Was hast du zu, also ne, du hast, keine Ahnung, im Training was mit Mario Götze gemacht und hast gesehen, das und das klappt nicht und deswegen habt ihr das und das gemacht und deswegen hat Mario uns zum Weltmeistertitel geschossen.
Ich habe mit Mario gearbeitet, aber ja, aber was Konkreteres ist, zum Beispiel, was Per auch in seinem Buch geschrieben hat, ne?
Habe
Weltmeister
ich
ohne
übrigens gelesen,
Talent.
sehr, sehr, sehr gutes Buch. Und
Ja,
Per
also.
war ja auch schon mal hier zu Gast. Also irgendwie schließt sich hier gerade so ein bisschen der Kreis.
Ja, sehr schön. Ich bin auch in Uelzen geboren, ne? Das ist keine 100 Kilometer. Ich
Eieiei,
bin
ein
ein Kind des
Niedersachse.
Nordens,
Ein
ne?
Niedersachse,
Ganz
richtig.
genau. Ne? Und Per hat es zum Beispiel geschrieben, der hatte Kopfballprobleme, wenn der Ball von oben kam, von oben links. Ja, und ich meine, er hat die Statur, er hat das Timing, er hat ein gutes Stellungsspiel, also das war ja nie sein Problem. Ja, sondern sein peripheres Sichtfeld hier oben war eingeschränkt. Ja, und dann gab es verschiedene Sachen, die wir machen, so dass das, man nennt das visuelle Felder, dass die wieder aufgehen. Ja, dass also mehr Informationen ins Auge kommen aus dem Raum. Ja, und das haben wir aktiviert und dann konnte er auch wieder deutlich besseres Timing Kopfball. Ja,
Das ist schon
also
faszinierend.
all
Ja, wie er
Ja.
das in seinem Buch beschrieben hat, so dass ihm das ja auch wirklich, ne, also dass ihn das noch mal besser gemacht hat. So, und er hat das jetzt ja auch, ne, als er sich in Wimbledon vor ein paar Tagen ja mit Alex Zverev getroffen hat, er ja auch noch mal gesagt, so die Zusammenarbeit mit dir hat ihn noch mal so ein bisschen auf ein neues Level gehoben, weil einfach ja diese Nuancen ja in dem Profisport, wo die Leistungsdichte ja oben relativ knapp beieinander ist. Und kannst du denn ein, zwei Sachen eine Millisekunde besser, ist das halt so der Unterschied zwischen bist du wirklich gut oder bist du Weltklasse? So, und
Ja,
das
klar, bist du mit der Fußspitze noch dran oder nicht?
genau, ja, richtig, ja.
Ja,
Und gerade denn im
aber
Pers,
es.
in Pers, ne, also läufst du unterm Ball durch, sieht es halt auch immer scheiße aus. So.
Ja, aber es geht ja noch um viel mehr, weil das Gehirn gewinnt Sicherheit. Es geht nicht nur um die tatsächliche Bewegungskorrektur, die dann leichter fällt, das Timing, was besser fällt, weil es besser visuell berechnet wird, ja, der Körper in Relation zum Objekt, weil das machen halt die Augen, das macht das Gehirn über die Augen, sondern das Gehirn, wenn die bewegungssteuernden Systeme stimmen, es ist auch viel sicherer. Ja, also in jeder Art Bewegung. Es geht jetzt nicht nur um eine einzelne Aktion, sondern es geht ja auch um Gesundheitsprozesse. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System arbeitet ganz anders, wenn du weniger falsche Spannungen im Körper hast. Und die werden ja auch vom Gehirn gesetzt. Das heißt, naja, ich glaube, ich darf sagen, das Gehirn ist kein Mosaik, ein kleines Stückchen, was noch fehlt. Mehr die letzten 2%, weil das Gehirn hat die anderen 98% auch gemacht. Ja, es geht dann halt manchmal, warum ist eine Bremse da? Warum erlaubt das Gehirn nicht weiterzugehen, es nicht umzusetzen, wenn ich es jahrelang schon probiert habe? Und dann haben wir halt kein Hardware-Problem. Der Körper, die Technik, die Schusstechnik, die stimmt. Sie ist nur gefangen hinter falscher Software. Ja, und die löst man dann und dann macht sich das frei. Ja, und das heißt, es geht halt wirklich so ein bisschen um mehr, als man da nur sieht. Ja, also ja, der Kopfball geht rein oder sowas, ja, sondern das Gehirn gewinnt auch viel, viel, viel mehr Sicherheit. Ich fühle mich anders, ich gehe motivierter da rein, sobald das Gehirn weiß, hey, meine Sinnessysteme funktionieren.
Ja, genau. Also wir kommen ja auch, ne, jetzt also mal um den Faktor beim Profisport kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. So ich persönlich habe mich so ein bisschen also ich habe auch einen Bachelor Sportwissenschaften studiert und habe meine
Sehr schön.
Bachelorarbeit über propriozeptives Training geschrieben und dann aber halt so ein bisschen aus Eigeninteresse, weil ich mir 2015 eine Weber-C-Fraktur geholt habe und dann noch den Meniskus gerissen habe und halt irgendwie wieder klarkommen musste, so nach dem Jahr. Also, er hatte mir Anfang des Jahres auch noch die Schulter ausgekugelt. Also, 2015 war verletzungstechnisch ein klasse Jahr. Und musste dann irgendwie wieder fit werden. Und dann war mir halt bewusst, so jetzt nur irgendwie stumpfes Pumpen funktioniert halt nicht. Irgendwie musst du deinem Gehirn ja auch wieder was beibringen. Also, du musst ja deinen Muskeln und das jetzt mal ganz runtergebrochen, so diese Propriozeptoren, so korrigier mich, du bist der Experte. Und ich weiß nicht mehr, ob ich meine Bachelorarbeit noch ganz genau richtig wiedergeben kann. So ganz plakativ gesagt sind das ja so ein bisschen die Gehirnzellen des einzelnen Muskels, also die dem Gehirn die Information geben, wo befindet sich der Muskel, also Tiefensensibilität.
Ja,
Und
ganz genau.
so, die vergessen ja auch wieder Dinge, gerade nach so Traumata, also muss ich denen erstmal wieder was beibringen, so was sie können sollen. Und da habe ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt und dann, das war ja wie gesagt 2015, wo ich dann, 2014, 15, wo ich dann so auch auf deine Arbeiten mit aufmerksam geworden bin. Und das einfach wahnsinnig spannend finde, nicht nur im Profisportbereich, wie gesagt, da schnacken wir gleich nochmal drüber, aber was bedeutet das denn auch für den Otto-Normalverbraucher, für den typischen Breitensportler im Sinne von Verletzungsprävention, im Sinne von gezielterer Reha? Wie kann man da, also hast du so ein, zwei Tipps, die man Breitensportlern, so Kreisliga-Fußballern wie mir mit an die Hand geben kann, außer trinkt nach dem Training weniger Bier? So. Was aber nicht
Nee, das
passieren
würde
wird.
ich nicht empfehlen, das passt schon.
Danke. Ja, Jungs, wir dürfen. Da sagt
Soziokulturelle
unser.
Komponenten, ne? Die sind nicht zu unterschätzen in der Gehirngesundheit, glaub mir. Ja. Ja, es gehört ja eigentlich gar nicht in den Spitzensport. Ich arbeite im Spitzensport und so ist das berühmt geworden. Aber das war einfach nur, weil sich die Athleten in den Medien dazu geäußert hatten. Ne? Aber gerade in unteren Ligern oder in den Reha-Bereich, in den Alltagsbereich, die Menschen haben ja meistens deutlich etwas schlechtere Sinnessysteme. Ja, die sind gar nicht so hochgefahren. Ja, und da gehört es am meisten rein. Wenn ich einen Tipp geben dürfte, wir haben ein zentrales System, was eigentlich auf alle anderen Systeme als Metaebene wirkt, so kann man es sagen. Und das ist unser Gleichgewicht. Das Gleichgewicht stabilisiert zum Beispiel die Augen, während ich mich bewege, damit das Gehirn von der Umgebung klare Informationen kriegt, während ich spiele, während ich was mache. Ja, also ist das Gleichgewicht, was hier im Innenohr sitzt, ja, nicht in Ordnung. Ja, sind die Augen, während ich mich bewege, nicht in Ordnung. Das heißt, ob der Fehlpass, wenn der Pass immer zu kurz kommt oder zu weit, dann ist das nicht die Schusstechnik. Ja, sondern ganz oft, dass das Gleichgewicht die Augen nicht perfekt stabilisieren konnte, auf dem Punkt nicht gut koordinieren konnte, ja, und deshalb falsch berechnet. Ja, und
Ich
deshalb
sehe jetzt
kommt der.
aber, ich sehe jetzt gerade, wenn du das so sagst, dass so ein paar Prothesen bei mir aus der Mannschaft jetzt sagen, ja, meine Technik ist super, das Training ist falsch geleitet. Also dann haben die
Nee,
jetzt eine
so ist es.
Ausrede.
Technik hilft schon, aber vielleicht sollte man trotzdem probieren, mal das Gleichgewicht aufzutrainieren, weil das Gleichgewicht ist auch der größte Teil der Propriozeption. Das heißt, Lage und Stellung des Körpers im Raum. Dass das Gehirn weiß, wo ist denn mein Körper in Bezug zur visuellen Welt und in Bezug zur Schwerkraft? Der Lagesinn ist das Gleichgewicht. Alles andere ist nur Stellung. Ja, das heißt, wenn man eine Sache auftrainieren sollte, dann ist das spezifisch das Gleichgewicht. Und da gibt es verschiedene Tests und verschiedene Trainingsformen. Es gibt auch schon Bücher darüber. Ich habe zufällig auch welche geschrieben. Ja, aber das ins Training integrieren hat den. Das ist am wenigsten aufwendig. Es sieht auch halbwegs nach Training aus. Ja, aber wenn man mit den Augen arbeitet, ne, und schielt
Ja.
und summt, ist das unsexy und wird selten in Mannschaftssport akzeptiert, einfach weil man aussieht wie ein Vollhonk. Ja? Ja, und Gleichgewichtstraining hat schon deutlich mehr, obwohl es ein Sinnesorgan ist, was wir trainieren, hat aber schon mehr Trainingscharakter Aber das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Schäme ich mich für das, was ich tue von der Mannschaft oder nicht? Und das Gleichgewicht ist, glaube ich, eine gute Sache, womit man anfangen sollte.
Okay, kann ich ja meinem Trainer mal vorschlagen. Wir sind ja gerade mit einer Vorbereitung, können wir so ein paar Sachen mal machen. Aber du hast im Prinzip gerade schon eine perfekte Überleitung wiedergegeben. Klar, von dem Inhaltlichen, aber jetzt auch wieder zum Profisport, was das Ganze ja so ein bisschen bedingt, du hast ja schon gesagt, dadurch ist bekannt geworden und so. Die Übungen, die du mit deinen Athleten und Athletinnen machst, sehen, wie du gerade schon sagst, manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Ne? Also wenn du da,
Ja.
ne, mit Augen schielen und links, rechts, und wir haben uns ja
Und
zu,
die
also wir haben uns.
Zunge und ja.
Genau, wir haben uns ja auch in Dresden, wollte ich gerade sagen, stimmt gar nicht, falsche Ecke, in Köln vor der FIBO bei einem Netzwerktreffen schon mal kennengelernt, und da hast du auch mal eine Übung vorgemacht, ne? So einfach eine Hand ausstrecken, auf den Daumen gucken und dann immer rüber. Und da gibt es ja auch die lustige Geschichte hier von David Stoll, Kugelstoßer, wer ihn nicht kennt, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger, also schon jemand, der, glaube ich, das kann, was er tut. So, und der dann irgendwie mal seinen Bundestrainer angerufen hat und gesagt hat: Du, da gibt es irgendwen, der macht mit mir komische Sachen, aber danach kann ich Dinge. So, und dann hat der Bundestrainer, ist dann mal hingefahren zum Training von dir und David, und warte, ich habe mir das Zitat extra aufgeschrieben, weil was hat er gesagt? Warte mal, Zitat: Ich habe dann über 2 Stunden versucht zu verhindern, dass Lars irgendeinen Quatsch mit Storli macht. Was er tat, war für mich nicht nachvollziehbar, aber am Ende erfolgreich. So, also was hast du mit ihm gemacht und wie hat man den Erfolg gemessen?
Es gab zwei Komponenten. Ne? Zum einen die Trainer, die messen Sachen. Ja, also die machen Videoanalysen, gucken, ob die Technik besser ist, ob die Kontaktzeiten besser sind, ne? Etc. Das heißt, die Trainer messen den Erfolg in, ja, Gehirn ist schön, das interessiert uns nicht wirklich, weil hilft es mir in der Spezifik. Ja, das heißt, da wird Angleitgeschwindigkeit, Abschluss, ne? Wie gut ist die Technik, das beurteilen die Trainer, das beurteilt aber auch der Athlet. Ja, aber beim Storli war es ganz klar Schmerzen. Ja, also er hatte Schmerzen im linken Knie und jedes Mal, wenn er bestimmte Position eingenommen hat, hat das Gehirn sich entschieden, okay, jetzt war nicht das System, in dem ich Schmerz zulasse, ja? Oder ein Schmerzereignis eröffne. Und ja, das war halt weg. Ja, und das war ein ganz gutes Kriterium, ne? Um zu sagen, hey, sowohl die technische Komponente aus Trainersicht, ja, also was passiert wirklich im Ring, ja, in der Technik, in der Länge der Wirbelsäule, in der Angleitgeschwindigkeit, beim Umspringen, ja, und die andere war halt auch, Schmerz ist weg. Also 1,5 Jahre war er im Schmerz, ja, und danach war es halt weg, ne? Das heißt nicht, dass es für immer weg war, aber wir haben Punkte gefunden, an denen wir trainieren konnten, ne, dass die Spannung über das Gehirn zum Bein besser wurde. Und dieses Schmerzereignis nicht mehr kam.
Was ja erstmal auch sehr schön ist für den Athleten. Also ich meine, unter Schmerz trainieren ist halt einfach echt scheiße. So.
Ja, sagt die Weltelite und der Amateursport
Ich
durchweg,
wollte
ja.
sagen, ich glaube, das ist von der vierten Kreisklasse
Ja,
bis zur
Reha vor
Champions
allem.
League ist
Das
es.
gehört in die Reha, was ich mache.
Ja. Okay, das aber, also das ist ja dann immer so der Punkt, wo du sagst, also du hast das Argument oder die Merkmale so, kann ich Dinge messen oder kann ich es nicht? Und das ist ja dann auch immer so ein bisschen der große Knackpunkt, und das hast du ja auch bei diesem Netzwerktreffen mal gesagt, wo dann gefragt wurde, ja, wie kann man das denn messen und wie wissenschaftlich fundiert ist das? So, und da gibt es ja immer so das Gegengewicht oder das Argument, dass das ja nicht messbar ist, also ist das wissenschaftlich wenig belegbar. So, und da ist ja auch von
Genau,
der.
also die Evidenzbasierung ist schwierig, wenn du mit über ein kortikales Netzwerk, das heißt, ich mache irgendwas und was genau darin wirkt, ist halt ganz, ganz schwer und es ist individuell unterschiedlich. Ja, und das ist schwer wirklich, wirklich zu evaluieren, ja.
Genau, also das hat jetzt auch hier Stefan Schneider von der SPOHO Köln hat das so gesagt, so, ne, also Neuroathletik hat sich bisher nicht als quantifizierbar erwiesen, also einfach nicht messbar, weil keine großen Daten da sind. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Und das ist ja
Ganz
dann auch
genau.
im Prinzip das, was du machst. Ich meine, du wirst ja nicht, also warst ja auch in Rio bei den Olympischen Spielen mit dabei. So, also, du arbeitest mit Gina Lückenkämper, die jetzt auch gerade wieder erst deutsche Meisterin geworden ist. Du arbeitest mit zig Leuten, die in dem, was sie tun, ziemlich gut sind. So, und die
Besten der Welt mitunter, ja.
rufen dich ja nicht an, ich sag jetzt mal ganz salopp, wenn du irgend so einen Scharlatan-Quatsch machst und irgendwie Rosmarin anzündest und sagst Hulu Hulu und jetzt wird alles wieder besser.
Ja, nee, also das, was wir machen, ist ja, ich komme ja aus der Sportwissenschaft, letztendlich ist es angewandte Neuroanatomie. Ja, das ist das, was wir tun. So heißt das, was wir machen. Ja, das heißt, Wissenschaftler stellen fest, Neurowissenschaftler, was sind die Aufgaben, ne, von den verschiedenen Teilbereichen, zum Beispiel des Kleinhirns. Ja, das Kleinhirn macht ziemlich viele Sachen, aber es ist halt sehr stark bei Bewegungskorrektur beteiligt, bei Koordinationsaspekten beteiligt. Und da sind Kerne in diesem Kleinhirn. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, welche Informationen aus den Augen, aus dem Gleichgewicht oder aus dem Körper laufen denn in die Kerne? Ja, und die Kerne werden dann aktiver. Ja, und wir machen das. Das heißt, wir halten uns an wissenschaftliche Studien, die die Neurowissenschaft macht, machen es nur applied, also anwendbar. Das heißt, wir machen angewandte Neurowissenschaften. Ja, wir glauben den Wissenschaftlern, dass die gut geforscht haben und wenden das einfach an und haben daraus Trainingsprogramme erstellt. Das heißt, die Sportwissenschaft beschreibt einfach, da kommt was rein und das Hirn macht das schon. Das macht das dann. Ne? Das ist dann
einfach,
der vestibuläre Analysator, das ist der kinästhetische Analysator, der reguliert dann das, was durch Sport passiert oder was durch die Augen passiert. Aber was sie noch nicht wissen, dass wir Einfluss haben. Ja, dass wir halt tatsächlich schon viel mehr Detailwissen haben, was wir wirklich nutzen können. Wir gucken seit 15 Jahren richtig gezielt ins Gehirn. Ja, und viele Leute wissen noch gar nicht, was wir da schon alles festgestellt haben. Und für die ist das dann noch eine Blackbox. Und dabei ist es das gar nicht mehr. Also nicht zu den Anteilen. Natürlich kann niemand genau sagen, wie wir funktionieren. Aber das können wir auch im Physischen nicht. Das können wir biomechanisch nicht. Ja? Aber wir halten uns, wir erfinden keine Sachen.
Ja, genau. Also das ist, aber das ist dann ja auch so ein bisschen der entscheidende Punkt. Also ich meine, so, ne, wie gesagt, Sport auch studiert und da war das dann, aber also klar, Athletiktraining war immer ein Ding, aber es war wenig Fokus irgendwie aufs Gehirn. Und als ich dann mal darauf zugekommen bin und gesagt habe, so, ich möchte meine Bachelorarbeit gerne hier im neuroathletischen Bereich, ne, propriozeptives Training, das ist, also war dann halt für mich damals, ey, das ist gerade neu und da gibt es Dinge und
ja,
boah, weil ich das halt auch noch nie gehört habe. Und dann hat mein Dozent mal gesagt, so, ja, das ist gar nicht so neu. Ich sage so, ja, aber warum wissen wir das denn nicht? Also, und da ist dann ja auch wieder die nächste Frage, müsste das auch viel mehr in der Trainingslehre, in der Trainingswissenschaft an den Universitäten mit Einzug finden? Glaubst du, dass da schon ein bisschen was passiert ist? Oder wie viele Meilen haben wir noch Spielraum?
Es ist ja immer so, bis etwas wirklich geforscht wird, bis die ersten Praktika es machen, ja, oder umgekehrt, die ersten Praktika machen was, dann wird es geforscht und. Aber die Durchsagzeit ist ungefähr 20 Jahre.
Ui, also haben wir noch 5.
Ja? Ja, mindestens, weil es gibt ja auch noch immer eine gewisse Art Lobby. ja, aber es wird immer mehr geforscht. Das muss man ganz sagen. Nur nicht, man kann es nicht als System forschen. Man forscht erstmal nur Sport Vision, ne? Oder Vestibular Dysfunction bezieht man dann, oder Gleichgewichtsdysfunktion bezieht man dann halt auf den Sport. Was findet man denn da eigentlich? An Tonusmusterregulierenden, an Stell- und Haltereflexen, die kommen ja alle vom Gleichgewichtssystem. Die ganze Ziel- und feinmotorischen Prozesse, die wir in der Wissenschaft betrachten, das sind ja all die Begriffe, die wir in der Wissenschaft nehmen, werden ja schon in einzelnen Aspekten erforscht. Ja, und das heißt, da sind die dran. Es geht immer mehr auch, wie können wir zum Beispiel präventiv arbeiten? Ja, war ja gerade auch ein Thema, was du aufgebracht hast, das in Bezug zu Breitensport, Verletzungsprophylaxe. Ja, wenn wir wissen, dass sich zum Beispiel 60-70% aller Verletzungen innerhalb des sogenannten extrapyramidalen motorischen Systems, ja, das ist quasi das motorische System, was Bewegungshandlungen reguliert, deren wir uns nicht bewusst sind. Ja, also die ganzen Stellhaltreflexe, posturale Reflexe, ja. Aber das sind ja Kerngebiete und das sind reale Trakte im Gehirn zum Muskel. Ja, und wir beraten mittlerweile auch Universitäten, die Forschung auf diese Bereiche zu legen. Ja, weil wenn die reflexive Stabilisierung des Rumpfes nicht gut ist, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass ich mich verletze. Ja, und weil der, wenn das Gehirn eine Bewegung programmiert, sind 90% dessen, was vom Gehirn in den Körper kommt, für die reflexive Regulierung und nur 10% für die willkürliche Bewegung. Ja,
okay, ja.
Und das ist 90 zu 10 und das ist eine Bombe. Das heißt aber, niemand beschäftigt sich mit diesen 90%. Das tun wir aber extrem. Ja, wo starten diese extrapyramidalen Trakte? Jetzt sind wir natürlich für den normalen Zuhörer vielleicht weit raus, ja. Aber es wird schon getan. Nur es ist sehr schwer, das als ein Konzept oder eine Trainingsform zu deklarieren. Weil wir haben ja Bereiche aus allen Forschungsrichtungen, ja, die wir anwenden.
Genau, also im Prinzip ist das auch das, was du machst. Und ich sage jetzt mal so, die Marke Neuroathletik ist ja im Prinzip das, was das alles unter einem Dach vereint. Also
So ungefähr.
so quasi, um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Ja, das ist aber schon, also ja, schon abgefahren. Aber das ist ja auch so, also es gibt ja auch noch andere Bereiche, wenn, ne, also jetzt ne, mit Verletzungsprophylaxe, und du sagst so, 90% beschäftigen sich nicht mit diesen, ja, mit diesem Aspekt.
Extrapyramidalen Bahnen.
Genau, ja, ich habe es jetzt Aspekt genannt, ich konnte es jetzt nicht mehr so wiedergeben, es tut mir leid. So, und aber dass das ja eigentlich das wäre, was den Leuten aktiv hilft, also ist ja dann eigentlich eher doof. Also, warum musst du da jetzt schon seit mittlerweile 14, 15 Jahren so hart für kämpfen, dass das überhaupt erstmal Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, aber das weiß ich nicht. Vielleicht wegen der Evidenzbasierung, ne? Quasi, wenn wir einen Wert haben, ne, eine Muskelkraft, ja, dann ist das irgendwie ein konkreter Punkt. Aber auch dieses, wenn ich den Arm anspanne, dann spüre ich das. Ich weiß, da genau tut sich was. Wenn ich die Faszie nehme und ziehe, dann spüre ich das ganz genau. Wir spüren halt nicht, wenn das Mittelhirn durchblutet wird. Ja, das heißt, wir machen was und das, ja, und jetzt und auf einmal kriegen wir die Hände auf den Boden. Und dann denken wir das, ey, das ist so spooky. Ja, und deshalb, wer dran glaubt, oder, ja,
Ah,
aber was sich
okay.
tatsächlich passiert hat, ist im subkortikalen Bereich, also in dem Bereich des Hirns, den wir nicht wahrnehmen, der ist alt, ja, das ist alles wahrnehmbar. Und deshalb denken wir, das ist gutes Training.
Lars hat
Ja,
übrigens einen
und die,
stabilen Bizeps, das seht ihr jetzt nicht, aber.
ja,
Ich
nein,
wollte ihn nicht
aber
aus dem
das,
Takt bringen, ich wollte es einfach mal sagen.
ja, aber das ist dann halt auch etwas so, was irritierend wirkt. Das heißt, unsere Wahrnehmung, ja, geht nicht in die alten Hirnareale, wo die ganze reflexive Bewegung reguliert wird. Ja, aber wir gehen da dran und durchbluten Hirnareale, damit sie aktiver werden, mehr Sauerstoff kriegen, mehr Glukose kriegen und neuronal aktiver werden können, dass die sich vermetzen. Wir nennen das Neuroplastizität. Ja, wir verändern Nervenfasern, dass die mehr aktiv sind und sich mehr verbinden. Das ist das, was wir machen. Ja, nur das kann man nicht fühlen. Richtig. Man sieht nur das Endergebnis und das ist halt komisch. Und deshalb ist das so schwer, daran zu kommen, das nachzuforschen oder auch das als ernst zu nehmen. Weil, ne, wenn ich den Muskel dehne, dann weiß ich, das wirkt auf den Muskel. Wenn ich das Auge bewege, ja, hoch und runter springe, wirkt das auch auf den Muskel. Nur in Bereichen, die wir nicht vorher fühlen. Ja, und das, so verschiedene Punkte führen dazu, dass das so lange dauert, bis es ernst genommen wird.
Okay. Ja, es sind halt so ein bisschen der Sicherheitsgedanke von Menschen irgendwie. Ich brauche Zahlen, ich brauche was, woran ich mich festhalten kann. So, das muss jetzt. Und wenn ich das nicht messen und aktiv sehen kann, dann ist das gleich Humbug. Ist ja in dem Bereich
Sehen kann
nicht.
man es ja, aber man kann es nicht immer messen.
Ja, genau, oder so. Also, ne, du hast jetzt nicht keine Zahl und das, ne, du hast ein Vor- und Nachher-Bild, ne, messbarer
Ich meine, das
Zahl.
ist ja
So,
auch okay, ne? Also es gibt ja auch Charlatanerie, es gibt ja auch Placebo-Effekte, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also
also Placebo-Effekt ist ja per se erstmal auch nicht schlecht. Also, ich meine, wenn Dinge funktionieren, ist ja erstmal egal, warum sie funktionieren. Da bin ich denn sehr
schon,
pragmatisch. Das
ne?
ist ja Ergebnis, da bin ich ergebnisorientiert.
Ja, ne? Nur über Placebo kannst du nicht langfristig aufbauen.
Klar, keine Frage.
Das ist das, ne? Also diese Kurzeffekte können dadurch eventuell erklärt werden, ja, oder zumindest sollte man das Thema wirklich auch im Kopf halten. Hey, ist das einfach nur, weil der Athlet sich gerade vorbereitet, weil er motivierter ist, weil er whatever und das erwartet, oder sind es halt reale Sachen, die sich in Spannungsmustern messen können und da geht es langsam hin, ne? Step by step.
Also,
Es
ich wollte
dauert
sagen,
noch.
wir sind auf einem guten Weg oder du bist auf
Ja,
einem guten
genau.
Weg, das irgendwie so ein bisschen breiter zu machen. Das ist ja schon mal erstmal sehr gut. Ich würde jetzt hier an der Stelle so ein bisschen den sportwissenschaftlichen Part einmal, weil ich glaube, es ist, und natürlich können wir darüber noch 30 Stunden reden, was jetzt was ist und was mit wem zusammenhängt. Aber ich glaube, es ist erstmal so ein bisschen für die Leute auch greifbar geworden, was eigentlich ist und so als Fazit so, das Gehirn ist der Mittelpunkt und nicht der Muskel, sondern ne, das eine wird vom anderen gesteuert. Ich glaube, das ist denen klar geworden, was. Ich würde einfach ganz gerne von dir nochmal so ein paar Geschichten hören, weil du ja einfach nur mal viel rumtingelst. So. Und ich habe natürlich auch ein paar Sachen gelesen und man, wie gesagt, man liest das ja auch. Und jetzt gerade erst bei Wimbledon, wie gesagt, wo Alex Zverev und Per Mertesacker über deine Arbeit gesprochen haben, wo Per dich ja auch nochmal gelobt hat, der beste 1:1-Coach, den ich je
Das war
hatte.
toll.
Das geht natürlich, das muss doch runtergehen wie Öl.
Also ich habe mich total gefreut. Ne? Und der Per ist ja wirklich ein authentischer Typ. Ja, das heißt, er meint das dann so und der macht ja nicht viel aus politischen Verkaufsgründen. Das macht der Per
Nee,
nicht.
siehe sein Interview 2014, ja.
Ja, genau. Übrigens, das Bild, was ich gemacht, was durch die Welt, der war ja mit dem Pöwedes in der Eistonne. Könnt ihr euch daran
Ja,
erinnern?
ja,
Das
ja,
Bild
ja.
wurde von meinem Handy gemacht.
Echt?
Ich habe es dem Per zugeschickt, er hat es bei sich drauf und dann ist das Bild, was durch die Welt ging mit der Eistonne, das war von meinem Handy. Nur, dass alle das wissen.
Also bist jetzt auch noch Starfotograf, Lars. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja,
Du alte
ne?
Maschine, du alte Maschine, du. Aber nochmal ganz kurz, also zu Alex Zverev. Du bist ja relativ häufig bei ihm und er hat sich jetzt ja letztes Jahr beim French Open war das, glaube ich, 12 Bänder im Sprunggelenk gerissen. Lange Reha und so. Und dann warst du dieses Jahr im März, glaube ich, bei ihm in Miami. Und auch nur 2 Tage. So. Und das war ja nicht das erste Mal, dass du zu ihm hin bist und mit ihm an Dingen arbeitest. Wie läuft so ein Anruf ab? Klingelt das Telefon, da ist dann Sascha Zverev dran und sagt, du Lars, passt was nicht, wir müssen an was arbeiten. Ach so, ja, übrigens, ich bin in Miami, bis gleich.
So ungefähr. Ja,
Geil.
also es ist wirklich, hey, fragt, ob ich in einem Zeitraum Zeit habe, meistens sehr kurzfristig, weil Probleme entstehen ja, manchmal sind sie dann da, ja? Und da merkt man, oh, wir kommen nicht weiter oder whatever, ne? Oder ich möchte externe Hilfe. Aber das war dann schon so, kannst du übermorgen nach Miami kommen? Sowas in der Art. Oder das gab's schon, ja. Ja, also das geht manchmal so relativ spontan. Ich bin selbstständig, deshalb kann ich sowas umsetzen. Und ja, es geht immer um eine konkrete Sache meistens. Ne? Vorhand, Rückhand, sowas in der Art. Ne? Und dass ich quasi nochmal gucke, welche Informationen braucht das Gehirn, ja, damit die Bewegungsaufgabe besser gelöst wird. Ja, und es ist meistens sehr konkret. Es ist nicht ein allgemein, hey, hilf meiner bewegungssteuernden Systeme, sondern im Spitzensport, wo ich arbeite, ist es einfach sehr spezifisch. Ja, es ist meistens etwas ganz Konkretes. Per ist einer der wenigen, die ich über Jahre aufbauen durfte. Ja, das fing 2012 an mit seinem absoluten Horror-Trümmerbruch da im Fuß. Ja, da wurde ich dann, Adidas hat mich vorgestellt und da haben wir dann angefangen zu arbeiten. Aber Per hatte halt die Konsequenz, hat das erkannt, ja, und quasi nicht nur geholt, wenn Not am Mann war. Ja, sondern Konsequenz, jeden Monat, alle spätestens 2 Monate bin ich nach London und habe 2 Tage am Stück mit ihm gearbeitet, wieder weg. Und das über 4, 5 Jahre.
Ich wollte sagen, das hat er ja auch gesagt, dass das ja teilweise noch nicht mal mit Arsenal abgesprochen war, weil ne, so die Thematik, so was sagen die Leute bei Arsenal, ist das messbar, ist das nicht messbar, was macht ihr da für einen Quatsch, so dass man dann einfach sagt, so nee, wir machen das jetzt, weil ich weiß, dass mir das gut tut und dass ich dadurch, dass es mir gut tut, auch der Mannschaft halt vernünftig helfen kann. So und.
Er war 4,5 Jahre unverletzt und erinnert euch an die Zeit früher, Hannover, Bremen, wie oft er verletzt war. Also 2, 3 Mal pro Saison.
Ja.
Und er hat jetzt halt einen sehr, sehr, sehr unprädestinierten
Das ist schön, pädagogisch schön wertvoll ausgedrückt. Hast du ihm
Fußballkörper.
das auch so
Ja,
mal gesagt?
das weiß er selber. Also,
So.
ja, aber er war 4,5 Jahre verletzt und ich glaube, in der Zeit hatte er 2 Vertragsverlängerungen, also es hat sich schon gelohnt.
Hast du Provision gekriegt?
Sowas gibt es nicht.
Okay, also darfst du offiziell nicht sagen. Ah, okay.
Sowas gibt es nicht.
Ja,
Nein,
okay.
nein, nein, aber das war ja auch nie. Nein, nein,
Also.
das war einfach.
Ich wollte dich nur ein bisschen kitzeln, wollte mal gucken, ob was kommt.
Ja,
Ob
ja.
ich vielleicht nochmal umlerne oder ob du eine
Der Koffer,
Praktikumsstelle frei hast.
Ja, sehr schön.
Wie ist denn so, jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf die Zukunft richten, weil jetzt ja auch
Ja.
ne, viel passiert. Nächstes Jahr ist wieder Olympia. Ich weiß nicht, bist du da wieder dabei? Gibt es schon irgendwie konkrete Gespräche
Es
mit
ist
Team
immer
Deutschland?
spontan, ne? Also das ist immer spontan. Also das kann ich nicht sagen. Also es gibt ja, also ein Verband wüsste ich nicht, vielleicht Leichtathletik, ne? Oder DOSB oder sowas, da habe ich gar nicht so Kontakt. Das meistens bin ich dann für Einzelsportler da. 2016 war halt der Deutsche Leichtathletikverband der mich mitgenommen hat, wegen dieser Spontanheilung mit der Gina Lückencamper, und halt David Stoll und wer da alles in diesem Jahr war. Also es ist noch nichts geplant. Ich halte aber diesen Zeitraum immer frei.
In weiser Voraussicht.
Ja, nee, und wenn, ich gucke auch gerne.
Ja,
Ich liebe
okay.
Sport, ich liebe wirklich Sport, ne? Aber da ist noch nichts ganz klar, was jetzt passieren wird, ne?
Okay, aber dann dadurch, also was ist denn jetzt quasi, was sind so deine To-Dos oder was passiert in der Regel mal? Weil ich meine jetzt dadurch auch, ne, dass jetzt nochmal ein Alex Zverev und Co. darüber öffentlich geredet haben und das halt, ne, publik gemacht haben und auch ein Per Mertesacker gesagt, 1:1, beste Trainer, den ich hatte. Dadurch erweitert sich ja wahrscheinlich auch so ein Netzwerk und die Profisportler auch aus verschiedenen, also die reden ja auch interdisziplinär
Ja,
miteinander.
absolut.
Wie viele Anfragen kriegst du so pro Woche, pro Monat, pro Jahr und welche Leute sind so dabei und hast du schon mal irgendeinem Hochkaräter oder irgendeiner Hochkaräterin hast du der schon mal abgesagt?
Terminlich passt es manchmal nicht. Und wenn man sich sieht, passt es auch manchmal so nicht wirklich. Dann macht man, es ist ja immer auch mit Kennenlernen zu tun, ne? Und ganz oft ist es halt auch so, wenn das Problem weg ist, der Schmerz, dann brauchen die mich nicht mehr. Ja, also es gab schon so ein Session, ja, aber grundsätzlich tatsächlich, wir machen keine Werbung. Ja, also im Spitzensport, es wird niemand googeln, wo finde ich denn einen guten Trainer, der schon Weltmeister ist, ja, sondern das Mund-zu-Mund-Propaganda. Die erzählen untereinander. Also das ist das, ne? Und das ist dann, das ist unterschiedlich. Seitdem, ich bin Spätvater geworden. Seit 5 Jahren bin ich wirklich stolzer Besitzer eines kleinen Menschen, der so aussieht wie ich. Und ich bin auch nicht Besitzer, aber ich darf ihn begleiten. Ja. Und das heißt, ich möchte nicht mehr ganz so viel. Ich kann nicht alles. Ja. Also das, wo ich wirklich, ich spiele ein paar Sportarten, die ich sehr, sehr mag. Und na, da ist kein Mannschaftssport bei. Ja, schon. Ich mag einzelne Personen aus dem Mannschaftssport, aber so Mannschaftssport, ich bin Leichtathlet gewesen. Ja.
Ja, okay, gut.
Aber so, wenn eine Turnerin anfragt oder Leichtathleten, dann ist es ganz schwer für mich Nein zu sagen.
Also
Ja.
sage ich Andi Tober mal Bescheid. Mit Andi bin ich auch relativ dicke, dann sage ich Andi mal Bescheid. Falls, der ist ja auch, das ist ja, ich meine, der ist jetzt wieder deutscher Meister im Reck geworden, also eine Maschine, aber der ist ja auch, was der körperlich immer zu wuppen hat mit Verletzungen
Das
und so.
ist
Das
Wahnsinn. Das ist, ja, das ist Wahnsinn. Aber nur so, ich habe mich jetzt verlegt aufs Ausbilden sehr viel. Ja, das heißt, wir haben ein Neuroathletik-Training-Institut und wir machen Workshops zum Kennenlernen, Workshops für verschiedene spezifische Aspekte, aber auch eine Ausbildung zum Neuroathletik-Trainer. Und da geht jetzt meistens die Energie rein und die Zeit, ja, weil ich seitdem ich Vater bin, nicht mehr so unglaublich viel reisen möchte. Ja, es ist noch wahnsinnig viel, ja, aber um das zu reduzieren, quasi haben wir auch neue Strategien ausgerichtet. Und ja, ich bekomme viele Anfragen auch von tollen. Ich versuche umzusetzen, was umsetzbar ist. Ja, und manchmal geht es nicht.
Hast du denn noch mal so ein, zwei Namen für uns, so aus, also jetzt, gut, wir haben jetzt schon, ne, Sascha Zverev, Per Mertesacker, so, die ja schon so die High Class sind. Wen durftest du denn schon mal betreuen oder betreust du gerade? Einfach nur mal ein bisschen zu fragen. So.
Ja, also quasi ich habe halt mit vielen aus der Nationalmannschaft früher schon gearbeitet. Ne, der DFB wurde ja aufmerksam, weil ich 6 der 11 Feldspieler privat betreut habe.
Ah, okay.
Ja, das war Höwedes, es war Reus, es war mit Mario habe ich seit 2012 gearbeitet, Mario Götze, ja, Peer, Gündogan, die waren alle damals, mit denen habe ich privat gearbeitet. Ja, im Fußball, ich weiß noch, der trainiert jetzt natürlich bei einem ganz anderen, bei Steffen Tepel von Input First. Aber ich glaube, Musiala war 16, als ich das erste Mal mit ihm im Chelsea gearbeitet habe.
Krass.
Ja, also Musiala arbeitet jetzt, wie gesagt, mit Steffen Tepel. Ich habe ihn auch nur zweimal gesehen. Ja, aber ganz viele Leute, die gut sind, da. Na, ich meine, Musiala hätte ich jetzt auch nur gesagt, weil er tatsächlich mit Steffen Tepel und ja drüber reden. Na, und ich würde jetzt niemals einen Namen rausbringen, wo das nicht schon darf. Das darf ich nicht.
Ja,
Ja.
okay. Ja.
Ja, das heißt, die Jungs von Input First haben auch echt viele, viele gute Athleten. Ja, und aber im Turnbereich durfte ich jetzt mit Pauline arbeiten. Ja, sag mal, habe ich jetzt den Nachnamen vergessen? Schäfer.
Ja, ich bei mir jetzt auch gerade
Ja,
gedacht. Ja.
genau, die war ja jetzt auch ein Jahr lang nicht im Wettkampf. Ist jetzt auch wieder deutsche Meisterin, aber die war ja auch schon Weltmeisterin am Balken. Und genau, also es gibt viele große Namen, aber die Leute, die damit nicht in die Öffentlichkeit schon gegangen sind, würde ich nicht erwähnen.
Okay, das ist
Ja, das tut
man
man nicht.
weiß ja auch Diskretion zu schätzen, muss
Ja,
man
und
sagen.
das geht halt auch nicht, ne? Aber es sind tolle Menschen. Ich habe ein totales Glück, weil das sind spannende, spannende Persönlichkeiten meistens, ja.
Das glaube ich, Lars, es war wirklich wahnsinnig, ja, schön ist das, aber sehr inspirierend, mit dir drüber zu reden. Also einmal über so diesen trainingswissenschaftlichen Aspekt, aber auch so, was das halt mit den Leuten macht. Und klar, ne, Breitensport betreiben viel mehr Leute, aber Spitzensport ist halt das, was wir alle irgendwie als Fan begleiten, was wir irgendwie, wo wir emotional
Mich auch.
verbandelt sind. So, deswegen redet man natürlich auch gerne, und ich bin auch der absoluten Überzeugung, auch wenn ich absolut überzeugter Kreisliga-Fußballer und Amateurhandballer bin, dass Leistungssport wahnsinnig wichtig ist, auch für die Breite. Und deswegen schön zu sehen, auch mal Einblicke zu bekommen, wie so eine Leute arbeiten, was du mit denen machst, um einfach nochmal, ja, so das letzte Mühe, den letzten Zentimeter oder halt die Fußspitze irgendwie zu erarbeiten, um halt erfolgreich zu sein. Das ist ja sehr beeindruckend. So, und
Ja,
erstmal.
und das sieht man halt nicht im Fernsehen, was die Leute alles machen.
Nee, genau. Das ist ja immer nicht so der große Punkt. Das sind viele mal sagen so, ja, die verdienen doch alle so viel Geld und so. Ich so, ja, so, ja, aber was da alles hintersteckt, ich glaube, das wollt ihr alles nicht.
Nee, das wollen wirklich Leute nicht wissen, weil dann würde auch das Bild ein bisschen durcheinander kommen. Ja, aber manchmal ist auch das Geld ungerecht verteilt innerhalb des Sports. Aber dennoch, die haben alle schon zu tun, versprochen.
Das glaube ich sofort. Und ich meine, wir sehen uns ja jetzt hoffentlich demnächst auch mal in Hannover, ne,
Ja,
dass du zu
ich
unseren
werde versuchen, das
Profi-Basketballerin
umzuleiten. Das wäre
kommst.
geil.
Das besprechen wir gleich nochmal, aber off record. Lars, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du dir in deinem sehr vollen Terminkalender Zeit für mich, für uns genommen hast. Ich meine, so, wer bin ich? Wir haben hier so einen popeligen Vereinspodcast. So, ich habe dich einfach gefragt, hast du Bock vorbeizukommen? Und du sagst so, hey, ja, klar, ich habe Bock drüber zu
Ach,
reden.
super sympathisch. Ja, ich mache selten Podcasts, tatsächlich.
Echt krass. Okay, cool. Denn ja, aber trotzdem danke. Also.
Ja, selbst schuld. Also das war die Sympathie, die dabei passiert ist, ne? Das
Ach,
passt schon.
danke. Also jetzt
Ja.
wäre ja fast ein bisschen rot hier. Also.
Ja, musst du nicht.
Okay. Lars, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Ja, freue mich, wenn wir uns demnächst mal in live hoffentlich sehen. Und dir und all deinen AthletInnen für den weiteren Weg und für die Spiele nächstes Jahr, für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder für die Kreismeisterschaft in Bottrop-Kirchhellen ist auch egal. Auch das ist wichtig. Alles, alles Gute.
Absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass ihr dabei sein sollte. Ich hoffe, dass wir ein bisschen aufgeklärt haben, was dieses neurozentrierte Training ist und Neuroathletik im Speziellen. Und wer sich dafür interessiert, wirklich, es ist ein spannender Weg. Ja, und es geht oft leichter, als man glaubt. Ja, also, guck mal rein.
Genau, also
Danke.
Mut haben. So, ihr
Ja,
Lieben,
genau.
macht's gut. Ciao.